Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin Host und Redakteur und ich freue mich heute, meine Kollegin Carmen Oster zum ersten Mal hier bei Delikt zu begrüßen. Hallo und schön, dass du da bist. Stell dich bitte unserem Publikum vielleicht kurz selbst vor.
Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Carmen Oster. Ich bin seit mittlerweile schon 20 Jahren bei der Kleinen Zeitung. War da schon in den verschiedensten Ressorts tätig, aber seit 2 Jahren bin ich eben im Regionalbüro Hartberg, also Oststeiermark. Und da betreue ich eben auch die Geschichten vom Bezirksgericht Fürstenfeld.
Ja, und du bist jetzt vor ein paar Minuten da in die Redaktion reingekommen und hast mir gleich erzählt, dass du eben gerade jetzt
direkt aus Fürstenfeld
vom Bezirksgericht
bin. Ja,
nämlich.
Genau.
Und was war da heute?
Heute hatten wir 2 spannende Verhandlungen, die zuerst eigentlich nach gar nichts Besonderem klingen. Einmal eine Körperverletzung. Der zweite Fall war ein Diebstahl. Klingt jetzt am Papier gelesen, ja, kann spannend sein, muss nicht sein, aber das Gegenteil ist heute wieder bewiesen worden, weil man muss da immer den Faktor Mensch mit reinrechnen und da passieren dann schon spannende Dinge. Also wenn jemand zum Beispiel 2 Wurstsemmeln fladert, so wie wir schön sagen, und auch einen halben Liter Fanta mitgehen lässt mit der Begründung, jetzt nicht, ich hatte kein Geld oder ich kann es mir nicht leisten, sondern einfach, wegen 5 Euro gehe ich auch nicht aus ins Auto, das Geldtaschel holen. Da staunt man schon und als Journalist ist das natürlich auch, und klingt jetzt böse, aber ein gefundenes Fressen, ja. Solcher Saga.
Also du siehst da viele spannende Fälle, ein paar von denen, nämlich aus der Oststeiermark, hast du uns heute mitgebracht und ich lese diese Geschichten ja total gern. Mir gefällt, dass du es da immer schaffst, eben diesen menschlichen Aspekt in den Vordergrund zu stellen, vor diesen technisch-juristischen Aspekt, der ja auch wichtig ist. Und du hast mir erzählt, dass die Gerichtsberichterstattung im Regionalen für dich auch etwas sehr Besonderes ist. Sag uns bitte, was dich da nicht nur fasziniert, sondern auch was man da mitnehmen oder vielleicht lernen oder beobachten kann.
Wie schon zuvor erwähnt, erstens ist es das, man weiß nie, was kommt. Also am Papier klingt das vielleicht manchmal unspektakulär und dann sitzt man drinnen und dann ist entweder der Angeklagte extrem spannend, seine Zitate oder auch die Emotionen, die im Saal entstehen. Das ist ja alles, was auf Atmosphäre beruht. Das finde ich einerseits einmal spannend und dann eben auch dieses ganze Spektrum an Emotionen. Also ich habe heute verschiedene Fälle mitgebracht. Einmal etwas wirklich sehr, sehr Trauriges. Dann auch etwas zum Schmunzeln, etwas zum Kopfschütteln. Man sieht dort eben auch so viele Emotionen. Man hat von Rachsucht, Eifersucht und manchmal ist es halt auch Dummheit, die da mitspielt.
Ja, davon werden wir gleich mehr hören. Jetzt noch vielleicht als kleine Info für alle, die zum ersten Mal bei Delikt dabei sind. Normal schaut das Format ein bisschen anders aus, nämlich dass wir über einen Kriminalfall reden. Das ist dann oft ein schwereres Delikt als jene, über die wir heute sprechen werden, wie ein Mord, ein schwerer Betrug, sowas in diese Richtung und gehen dann ins Detail. Für heute haben wir aber gesagt, wir schauen uns an, was am Bezirksgericht Fürstenfeld passiert. Und der erste Fall ist gleich einer, der sehr unter die Haut geht. Wir haben den jetzt einmal getitelt mit "Hoffentlich war das kein Mensch". Das war auch die Überschrift aus dem Artikel, den du geschrieben hast. Ja, und bei den anderen Deliktfällen, die ich vorher angesprochen habe, da gibt es überspitzt formuliert immer einen unter Anführungszeichen Bösen. Also jemand, der in welcher Form auch immer sich einen Vorteil verschafft aus seinem Verbrechen, indem er eben jemand anderem schadet oder vielleicht aus Rache oder aus Eifersucht handelt. Und in dem Fall, über den wir jetzt sprechen, da war das nicht so. Es geht um einen Autounfall, bei dem eine Person getötet wurde.
Genau. Eine Pensionistin musste sich von dem Bezirksgericht Fürstenfeld wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Man muss sich das so vorstellen, sie ist in Begleitung ihres Verteidigers und ihres Mannes in den Saal gekommen und man hat schon gemerkt, die Frau hat gesundheitliche Probleme. Es geht ihr nicht gut, sie ist sofort in Tränen ausgebrochen. Und ich habe diesen Fall auch gewählt, weil du zuerst auch gesagt hast, was man lernen kann. Mhm. Und sie hat sich dann hingesetzt und es ging um diesen Verkehrsunfall. Sie ist im Herbst in der Nacht oder am Abend heimgefahren. Sie hat ihre Mutter besucht, weil sie ihrer Mutter noch erklären wollte, dass sie jetzt länger nicht kommen kann, weil sie sich einer Chemotherapie unterziehen muss. Und die Mutter ist hochbetagt. Die Situation war sehr emotional und sie war schon sehr mitgenommen, eben auch durch ihre Krankheit. Und beim Heimfahren gibt es eine Stelle neben einem Buschenschank. Da ist ein Buschenschank, die Straße und daneben ist der Parkplatz. Das liegt einfach sehr, sehr blöd, ist schwer untertrieben, weil eben immer diese Besucher vom Buschenschank diese Straße queren müssen, wo eine 70er-Beschränkung ist. Sie kennt diese Stelle und hat schon immer gesehen, dass im Herbst dort weiße Kreuze stehen, also dass da auch schon jemand verunglückt sein muss, dass da schon was passiert sein muss, und fürchtet diese Stelle und ist schon einmal vorsorglich auf 50 km/h heruntergebremst, obwohl eine 70er-Beschränkung gewesen wäre. Und hinten, der Hintermann fährt ihr auf und blinzelt sie an. So quasi, sie soll Gas geben. Und sie richtet den Spiegel und in dem Moment touchiert sie diese Fußgängerin, die da gerade die Straße überquert, und hat im ersten Moment nicht einmal mitbekommen, dass das ein Mensch war. Sie ist dann in den Parkplatz eingebogen und hat sich nur gedacht, hoffentlich war das kein Mensch, und dass sie einfach nur einen Duscher gehört hat. Und wo sie dann zurückgegangen ist, hat sie sofort gesehen, dass da eine Frau liegt, hat auch die ersten Maßnahmen eingeleitet. Es ist dann auch eine Krankenschwester und eine Polizistin dazugekommen, weil die an die Unfallstelle gekommen sind. Aber im Endeffekt ist die Frau an Ort und Stelle verstorben.
Es wurde dann auch, wie es üblich ist bei solchen Fällen, ein Alkoholtest durchgeführt,
der
und
war
sie
negativ.
War nüchtern.
Der war das negativ. Also sagen, ja. sie hat eben so oft wiederholt, dass diese Stelle, sie hat das schon immer so im Kopf gehabt, diese Stelle ist so gefährlich. Also sie sagt das auch ihren Verwandten immer, pass auf, fahrt da langsam. Und es ist trotzdem passiert.
Ja, der Unfall wurde dann am Bezirksgericht Fürstenfeld verhandelt. Und du beschreibst dann in deinen Artikeln sowohl die technischen Aspekte, da geht es um Gutachter, die Geschwindigkeiten, Fallhöhen und technische Details besprechen, aber auch sehr emotionale Momente. Wie war das im Gericht?
Für mich war es als Zuschauerin so komplett anders, weil das so war, wie man es ein bisschen aus den Fernsehserien kennt. Also da war der Sachverständige, da ist dann wirklich besprochen worden, in welcher Geschwindigkeit, in welchem Winkel der Körper dieser Frau auf das Auto geprallt ist und das Fahrzeugmodell, welche Scheinwerfer das hatte, ob die Frau früher reagieren hätte müssen, also die Autofahrerin. Man muss dazu sagen, dass die Fußgängerin auch dunkel gekleidet war. Ich weiß, das ist immer etwas umstritten, aber es macht halt schon etwas aus, wenn jemand schwarz gekleidet in der Nacht unterwegs ist. Und das war für mich so ganz anders, diese knochentrockenen Daten von Experten, die da hin und her geworfen werden. Und man sitzt da hinten und denkt sich, okay, da geht es jetzt um einen Menschen. Aber das muss eben auch so gemacht werden, damit das ordnungsgemäß abläuft. Also diese Verhandlung ist die mir am meisten unter die Haut gegangen ist bis jetzt.
Ich glaube, das zeigt dann auch recht gut, die Probleme ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber den Umgang eben wie ein Rechtsstaat, der ja irgendwie die Urteile anhand von Fakten fällen muss, wie der damit umgeht und wie dann dieses Menschliche, das Schuldgefühl dazu kommen, wie noch von dieser Frau, dann prallt auf diese trockenen technischen Details vor dem Gericht.
Es ist dann so ausgegangen, dass es ein Wahrnehmungsfehler war, so nennt man das einfach. Die Frau hat sich auch wirklich immer wieder beim Vertreter der Angehörigen, die Angehörigen waren nicht im Saal, entschuldigt und hat auch zum Schluss der Verhandlung einen Appell noch einmal, man möge das doch bitte in die Zeitung geben, wie gefährlich diese Stelle ist, dass man mehr aufpassen muss, wenn man unterwegs ist mit dem Auto und dass das eben jedem passieren kann. Und so ist das auch entstanden, dass ich mich dann noch mal persönlich, privat mit ihr zu Hause getroffen habe. Für mich ist oft schwer, die Verhandlung jetzt auseinanderzuhalten aus dem persönlichen Gespräch. Also bitte nicht falsch verstehen, aber ich war dann bei dieser Frau zu Hause und man hat einfach gemerkt, es gibt keinen Tag, an dem sie dieses Ereignis nicht verfolgt. Da gibt es einen eigenen Tisch bei ihr daheim, wo die Medikamente sich türmen, weil sie eben Krebs hat. Aber trotzdem, sie hat immer wieder angefangen und deswegen habe ich auch diesen Fall gewählt, weil es jedem passieren kann. Und man kann alles tun und das habe ich eben auch gelernt nach dieser Verhandlung. Ich bin anders mit dem Auto unterwegs.
Ja.
Also ich denke mir dann jedes Mal, wenn mir jetzt vorkommt, okay, ich habe Zeitdruck, ich muss Gas geben, Nein, ich muss nicht.
Ja.
10 Minuten auf oder ab, zahlt sich nicht aus.
Ja, man kann das, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Mhm. Also ich habe kein Auto, deswegen betrifft mich das jetzt weniger. Aber also man beobachtet das auch, wenn man mitfährt bei jemandem, wie selbstverständlich auch manche Leute zwischendurch zum Handy greifen und da irgendwie kurz was nachschauen. Und in diesem Fall hat man es gesehen, da reichen Bruchteile von Sekunden ein Menschenleben.
Genau, sie war abgelenkt vom Spiegel. Sie hat den Spiegel verstellt. Das war alles.
Ja.
Und das hat gereicht. Und vor allem, sie war mit 50 km/h unterwegs. Also was ja eigentlich die Geschwindigkeit in Ortsgebieten ist.
Ja. Hat die Person hinter ihr, der hat die Lichthupe betätigt, um ihr zu sagen, sie soll schnell fahren, hat der noch eine Rolle gespielt?
Er ist sehr knapp aufgefahren, er hat die Lichthupe gegeben, im Endeffekt ist er weitergefahren. Keine Ahnung, wer das war, es gibt kein Kennzeichen, keine Automarke, nicht natürlich, weil die Frau so in dem Schock war und probiert hat, eben das Leben der Fußgängerin zu retten. Und ich habe auch gemerkt, bei dieser Folgegeschichte, wo ich einfach nur ein Protokoll verfasst habe und die Frau erzählen habe lassen. Ich habe mir gedacht, das ist die stärkste Art, ihre Geschichte zu erzählen. Für mich war es wirklich auch überraschend, das Feedback der Leser und auch der Kolleginnen, weil die Geschichte ist, glaube ich, irgendwann um 18 Uhr live gegangen bei uns auf der Homepage. Mhm. Und ich denke, um 18.05 Uhr habe ich die erste SMS bekommen. Was ist das für eine Orgelgeschichte? Und man muss viel mehr aufpassen und dran denken. Und es war irrsinnig großes Leserfeedback, eben aber auch von Kollegen und ehemaligen Kolleginnen. Und da ist mir dann auch erst bewusst geworden, dass man da schon was bewirken kann in den Köpfen der Menschen. Auch wenn es jetzt in diesem Fall so tragisch ausgegangen ist, aber es hat eine Wirkung, so eine Geschichte.
Es ist eine Warnung, ja. Mhm. Mhm. Du hast vorher schon von einem Wahrnehmungsfehler gesprochen, den das Gericht festgestellt hat. Wie war denn dann das Urteil?
Es ist darauf hinausgelaufen, dass die Frau 720 Euro Geldbuße zahlen musste, sowie 1000 Euro Schadenersatz an die Hinterbliebenen der Frau.
Aber die größte Strafe für sie wird eben sein?
Die Richterin hat es richtig gesagt. Sie hat gesagt, das ist ein Unglückstag für alle. Und die Angeklagte hat dann wirklich noch einmal sich entschuldigt und hat nochmal gesagt, es tut ihr so leid. Und man kann da schwer die richtigen Worte finden, aber ich habe schon das Gefühl, dass nach der Verhandlung oder ich hoffe für die Frau, dass sie nach der Verhandlung zumindest damit abschließen kann.
Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Fall. Nicht zufällig hat der auch mit Autofahren zu tun. Es kommen dann noch andere Fälle, also wir haben heute nicht nur Verkehrsunfälle, so viel kann ich schon vorausschicken. Aber dass unser Protagonist in diesem Fall den Vorfall vor Gericht überhaupt noch hat schildern können, das grenzt fast an ein Wunder. Und dementsprechend lautet die Überschrift eines Artikels von damals: 7 Meter abgestürzt. Seien Sie froh, dass Sie hier sitzen, als Zitat. Und anders als im ersten Fall war hier Alkohol im Spiel.
Genau so ist es. Deswegen habe ich diesen Fall auch gewählt, weil diese zwei Verkehrsunfälle relativ zeitnah verhandelt wurden. Und ich finde, man schon schön sieht, wie groß diese Bandbreite ist. Es geht um einen jungen Mann, er war mit seiner Freundin unterwegs, man hat ordentlich getrunken, irgendwann sagt die Freundin, sie will nach Hause. Er wollte nicht aufs Taxi warten und ist selbst gefahren. Auf dem Heimweg sind sie von der Fahrbahn abgekommen, was schon böse ausgehen kann. Dabei haben sie bei einer Brücke das Brückengeländer durchbrochen, sind 7 Meter abgestürzt. Das Auto ist auf dem Dach gelandet und das wirklich nur haarscharf neben einem riesengroßen Felsen. Und beide sind quasi unverletzt ausgestiegen. Und er hatte beim Alkotest 1,86 Promille im Blut, also Alkohol im Blut. Mhm. Und das ist, deswegen habe ich diesen Fall gewählt, weil die Dame trinkt keinen Schluck, fährt viel langsamer und es geht so böse aus.
Und der macht quasi alles falsch, was man falsch machen kann.
Genau. Und Gott sei Dank, zwei junge Menschen sollen unverletzt aussteigen. Aber eben dieses Pech und dieses Glück, was eben auch oft seine Finger im Spiel hat.
Und wie ist das ausgegangen dann vor Gericht?
Also die Richterin hat einmal zuerst, und das finde ich auch immer super wichtig, also wirklich einmal gesagt, was hätten Sie gemacht, wenn Ihre Freundin nicht überlebt hätte? Was hätten Sie gemacht, wenn jemand mit seinem Hund spazieren geht und Sie übersehen den? Einfach auch einmal vor Augen führen, was passieren hätte können. Ja.
Darauf wird er keine Antwort gehabt haben, nehme ich an.
Ja, es war eine Kurzschlussreaktion. Das war seine Erklärung. Es war eine Kurzschlussreaktion. Es war blöd. Er hat sich bei seiner Freundin dann auch entschuldigt. Das ist auch immer ein großer Faktor, ob man sich auch entschuldigt und sagt, es tut mir leid. Im Endeffekt musste er eine Geldstrafe von 4.800 € zahlen, sowie das Brückengeländer. Da war der Kostenvoranschlag während der Verhandlung, wurden da 2.000 € erwähnt. Er war 8 Monate seinen Führerschein los und ich weiß nicht, ob es im Rahmen dieses Vorfalls war oder nicht. Seine Freundin ist er auch los gewesen, weil die waren nicht mehr zusammen während der Verhandlung.
Okay. Darüber kann man nur mutmaßen, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass sowas dann ja eine Beziehung schädigen kann. Ja, in diesem Fall, Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, nur Sachschaden und keine Toten, keine Verletzten sogar. Mit unserem nächsten, mit dem dritten Fall, kommen wir zu etwas leichterem thematisch. Dieser Fall führt uns in einen Hühnerstall.
Besser gesagt, ins Lager vom Lagerhaus zu einem Hühnerstall.
Ja, wo die Verhandlung stattgefunden hat. Aber dazu kommen wir noch. Was ist da passiert?
Es geht um einen Mann, der 7-fach vorbestraft ist und des Diebstahls beschuldigt wird. Es geht um eine LED-Lampe im Wert von 10,99 Euro. Seine Version der Dinge ist wie folgt. Er war im Lagerhaus in Hartberg, hat sich beraten lassen, hat diese Lampe mitgenommen und am Weg zur Kasse sei ihm aufgefallen, die passt doch nicht. Und er hätte Lampe sowie die Schachtel zur Lampe in ein Hühnerhaus gelegt. Und die Verkäuferin, sie haben sehr aufmerksame Verkäufer anscheinend im Lagerhaus, der ist der Mann aufgefallen, dass der einfach da bei dem Hühnerstall da irgendwie herumtut, was macht er da? Und sie geht dann hin und findet aber nur die Schachtel der Lampe, aber keine Lampe. Und geht zur Kollegin an der Kasse und sagt, du schau mal nach, ist die bezahlt worden? Und die ist nicht bezahlt worden. Und sie haben dann diesen Diebstahl angezeigt und wenige Tage darauf hat der Angeklagte beim Lagerhaus sowie bei der Polizei angerufen und gemeint, man möge doch jetzt bitte noch einmal in diesem Hühnerstall nachschauen, denn es könnte sein, dass die Lampe jetzt zu finden ist.
Und die Wunderlampe.
Ja, genau, die Wunderlampe. Es ist nämlich durch Zufall an diesem Tag ein anderer Mann um diesen Hühnerstall herumgeschlichen. Das ist den Verkäuferinnen und Verkäufern auch wieder aufgefallen. Man hat dann die Lampe gefunden, aber trotzdem ist es natürlich zur Verhandlung gekommen. Und er hat dann irgendwie gemeint, er hätte gern eine Beweismittelsicherung, nennt sich das. Er möchte sicher gehen, dass man beim ersten Mal nachschauen diese Lampe nicht übersehen hat. Okay, die Richterin bittet die Polizei in Hartberg, bitte bringt mir doch diesen Hühnerstall. Die Polizei sagt dann, nett, aber dieses Hühnerhaus, ich habe es jetzt genau aufgeschrieben, hat 222 mal 115 mal 200 Zentimeter. Also das bekommen sie nicht ins Auto. Das war auch der Grund, warum direkt im Lagerhaus verhandelt wurde, um noch einmal diesen Hühnerstall anzuschauen und wirklich zu schauen, kann das sein, dass man beim ersten Mal diese Lampe übersehen hat. Und man muss sich da wirklich vorstellen, also die Richterin, der Bezirksanwalt, ich, der Angeklagte und die Zeugen, wir sind da im Eingang vom Lagerhaus gestanden und dann ist einmal drum gegangen, wo ist dieses Hühnerhaus? Ich habe jetzt gelernt, es gibt Sommer- und Winterhühnerhäuser. Dieses Sommerhaus für Hühner war schon im Lager vom Lagerhaus, deswegen sind wir auch dann ins Lager raus und dort ist dann eben geschaut worden, hätte man das übersehen können oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Richterin hat dann entschieden, ist nicht übersehen worden oder wurde nicht übersehen. Das Gerichtsurteil wurde dann gesprochen in irgendeinem Versammlungssaal vom Lagerhaus, was ja auch total spannend war.
Wo die Mitarbeiter nochmal...
Genau, wo die Mitarbeiter normal zusammensitzen und im Endeffekt ist es für den Angeklagten, was ich ja vergessen habe vorher zu sagen, er ist ja nicht nur 7-fach vorbestraft, er hat das ja auch noch mit Fußfessel gemacht. Ah. Er hat die Lampe auch noch mit, also 7-fach vorbestraft und mit Fußfessel.
Ja, erinnert mich an einen, berühmten Krater. Weißt du, von wem ich rede?
Ja.
Das
Wir wollen keine Namen
eigene,
nennen, oder?
Eine eigene Folge.
Genau. Ja, und im Endeffekt sind es dann 6 Monate Freiheitsstrafe geworden.
Natürlich erschwerend, wenn man das macht, wenn man eigentlich...
Ja. Aber er hat berufen, also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, möchte ich dazu sagen.
Okay.
Er hat wutentbrannt das Zimmer verlassen.
Ja, im zweiten Fall, den wir heute besprochen haben, da ist schon eine Beziehung in die Brüche gegangen. Ob das jetzt mit dem Fall direkt zu tun hat oder nicht, sei dahingestellt, aber... Das Ende einer Beziehung ist auch in unserem nächsten Fall der Fall.
Da wurde eine Oststeirerin durchaus kreativ, um sich an ihrem Ex-Freund zu rächen. Sie hat nämlich im Namen des Ex-Freundes eine E-Mail-Adresse angelegt und in seinem Namen den Job gekündigt. Und um sicher zu gehen, dass das auch wirklich gut angekommen ist, hat sie auch noch zweimal persönlich angerufen und nachgefragt, ob er jetzt auch seinen Job los ist.
In seiner Firma. Okay, wie hat man dort reagiert?
Man muss sagen, sie waren vorgewarnt, weil natürlich, da gibt es immer zahlreiche Beziehungsstreits, bevor so etwas stattfindet. Und in einem dürfte die Frau gesagt haben, und ich mache dir auch in der Arbeit Schwierigkeiten. Der Mann dürfte es richtig eingeschätzt haben und schon zu seinem Chef irgendwie nebenbei einmal gesagt haben,
da könnte
irgendwas kommen von meiner Ex. Sie hat ihn ja auch dann zur Verhandlung gebeten, die Ex-Freundin, weil sie sich vor dem Gericht so quasi bei ihm entschuldigen wollte. Mhm. Und das habe ich eh geschrieben. Das war so eine spannende Situation und deswegen mag ich das Bezirksgericht so gerne. Sie wollte sich entschuldigen und man hat einfach gemerkt, es ist schon fast daran gescheitert, sich die Hand zu reichen, obwohl man mal ein Paar war.
Ja.
Er hat sich gewunden, sie hat sich gewunden. Dann hat sie gesagt, ja, gibst du mir jetzt die Hand oder nicht? Das ist das, was auch, wenn es ernste Sachverhalte sind, doch auch sehr amüsant macht manchmal, weil sowas sieht man wirklich nur in Fernsehserien und da ist es erfunden und da ist es das wahre Leben. Und er konnte auch diese Entschuldigung irgendwie schwer annehmen. Also man hat irgendwie gemerkt, das funktioniert nicht mehr zwischen den beiden. Und sie hat dann irgendwie noch gemeint, aber wart draußen, ich muss mit dir noch was besprechen. Und die Richterin hat es dann eh gleich richtig eingeschätzt und gesagt, aber nicht, dass es dann draußen gleich wieder weitergeht. Es war eine sehr spannende Situation. Also diese zwischenmenschliche Chemie, die ist auch sehr lustig zwischendurch. Nicht immer, aber manchmal ist es schon ziemlich lustig.
Aber von was für einem Delikt sprechen wir hier eigentlich?
Das nennt sich versuchte Täuschung. Die Frau war auch vorbestraft und es waren dann in Endeffekt eine bedingte Freiheitsstrafe von 6 Monaten unter Anrechnung einer zuvor erfolgten Verurteilung. Und außerdem muss sie ihrem Ex-Freund 500 Euro zahlen. Und ich muss dazu sagen, 500 Euro Schadenersatz, das ist schon hoch.
Ja, auch so kann man eine Beziehung beenden. Ein Volltreffer sozusagen ist deine nächste Geschichte. Es geht nämlich um Fußball.
Sehr emotional. Immer, oder?
Ja.
In diesem Fall auch. Es geht um einen Fußballer, der den Tormann der gegnerischen Mannschaft gebissen hat. Und zwar mit der Rechtfertigung, dass er Zeit schinden wollte. Der Fußballer hat das 2:1 geschossen und war kurz vor dem Ausgleich. Und irgendwie ist ihm dann vorgekommen, der Tormann der gegnerischen Mannschaft hält den Ball zu lange, Zeit schinden. Ich bin kein Fußballfan, ich weiß es nicht.
Aber es war schon kurz vor Abpfiff.
Es war kurz vor Abpfiff und dann hat er ihn einfach gebissen. Das Problem ist, der Mann war vorher schon etwas auffällig. Der Verein hat schon einmal 1.600 Euro Strafe zahlen müssen.
Rote Karte wird es auch gegeben haben wahrscheinlich.
Und der Mann war 6 Monate gesperrt fürs Spiel.
Mhm.
Er hat dann auch in der Verhandlung war er sehr einsichtig, obwohl er bei der Polizei sehr anders ausgesagt hat. Aber und da hat man wirklich gemerkt, er hat an sich gearbeitet, weil er auch so erklärt hat, er ist damit aufgewachsen, alles abzustreiten ist der richtige Weg.
Mhm.
Und anscheinend dürfte er den richtigen Therapeuten erwischt haben oder keine Ahnung. Jedenfalls hat er vor Gericht, war er dann einsichtig und hat gesagt, okay, ich habe das gemacht und es tut mir leid. Und wenn man zugeben kann, dass einem etwas leid tut und sich entschuldigt, dann ist man schon einmal auf gutem Wege. Dann hat man schon gute Karten vor Gericht.
Also als kleiner Service-Hinweis noch zum Schluss, falls für die Zuhörer, falls ihr aus irgendeinem Grund, wir erwarten das natürlich nicht, aber doch einmal vor einem Bezirksgericht landet, nicht leugnen, sondern sich einsichtig zeigen.
Ja, und was schon auch eine Rolle spielt im Leben wie vor Gericht, der Ton macht die Musik.
Ja.
Also ganz einfach. Also wenn ich mich hinsetze und auf trotzig schalte, dann wird wahrscheinlich die gegnerische Partei gleich reagieren. Wenn man einfach normal redet und sagt, ist mir passiert oder das auch irgendwie erklärt, dann sind das schon andere Umstände.
Wie ist diese Geschichte dann für den beißenden Fußballer ausgegangen?
Wie gesagt, er war zweifach vorbestraft. Er hat bekommen 3 Monate bedingte Haftstrafe mit einer Probezeit von 3 Jahren und außerdem hat er dem Tormann 300 Euro Schmerzensgeld zahlen müssen.
Okay, also auch noch einmal mit einem blauen Auge davon
gekommen.
Genau. Ja, Carmen Oster, danke, dass du uns diese spannenden, skurrilen, traurigen, jedenfalls sehr vielseitigen Fälle vom Bezirksgericht Fürstenfeld mitgebracht hast. Und auch euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Delikt.